Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Vielen Dank für euren Lobpreis. Ist echt gut, was für ein Gott haben wir. Ich habe so gedacht, Gott sei Dank ist Gott so gut. Also, weil Gott ist da, Gott ist Gott. Ne? Wir sind nur die Menschen. Und wie gut, dass er so gut ist. Dass er alles gegeben hat für uns, dass er voller Liebe ist, voller Gnade für uns. Und wir dürfen ihn kennen. Das ist doch echt klasse. Und heute geht es weiter um Gott, auch in meiner Predigt. Wen hätte es gewundert? wir sind ja in der Predigtreihe über die Psalmen. Sing meinen Song, haben wir das genannt. Und heute wollen wir uns einen weiteren Psalm anschauen. Und zwar habe ich hier, ich muss mal geschwind hier, es liegt allerhand rum. So. Heute habe ich wieder einen Psalm rausgesucht und zwar den Psalm 27. Und bevor ich jetzt eine lange Einleitung mache, möchte ich den gerne lesen mit euch. Genau, die Folie 3 ist die erste, genau. Ich lese ihn euch vor. Ich habe mir zuerst überlegt, lesen wir ihn zusammen. Ich lese ihn vor, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir ihn zusammen lesen, dann rattern wir das so runter. Mache ich auch so, aber vielleicht halte ich dann an der einen oder anderen Stelle auch an. Ihr dürft aber gerne leise mitlesen auf der Folie. Psalm 27, und es ist ein Psalm wieder von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz erweise sich als mutig und harre auf den Herrn. Der 27. Psalm, finde ich, gibt so einen richtig guten Einblick in das Gebetsleben von David. Und das ist sehr wertvoll, gell? Weil wem kann man denn so in sein ganz persönliches Gebetsleben reinschnuppern? Das sind wenige Leute, aber David ist so eine Person. Und das ist ein ganz schön langer Text, gell? Ich werde ihn nicht komplett durchpredigen, wie ihr euch schon denken könnt. Aber ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, so allgemein über diesen Psalm, dann finde ich es besonders erstaunlich, wie David auf der einen Seite, also besonders am Ende des Psalms, so richtig, wie soll man sagt, mit Gott ringen. Also Er bittet um ein Eingreifen. Er schreit, sei mir gnädig, verlass mich nicht. Er betet um Veränderung seiner Situation. Aber auf der anderen Seite betet er so vertrauensvoll, so glaubensvoll, besonders ganz am Anfang von dem Psalm. Und das ist ja so diese zwei Verse, die ich denke ich mal so am bekanntesten sind von diesem Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und er erinnert sich daran, wer Gott ist. Vielleicht spürt er das nicht immer genau so, aber er spricht sich das selber zu, wer Gott für ihn ist und was er schon alles mit ihm erlebt hat, wem er vertraut. Und wir wissen aus den biblischen Beschreibungen, ich habe das letzte Woche auch schon so gesagt, dass Davids Leben war nicht nur Schönwettertage. Ne, das wissen wir, manchmal stellt man sich vor, ne, David, dann denkt man immer gleich an König David. Dann stellt man sich ihm vor, einen schönen Palast und es sind ganz viele Leute, die ihm dienen. Aber wir wissen, er wurde nicht nur gut behandelt von seinem Umfeld. Menschen haben ihn missachtet. Er wurde verraten von Freunden. Das hatten wir letzten Sonntag. Und ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt hier nicht steht, in welcher Situation David den Psalm geschrieben hat. Das wissen wir nicht ganz genau. Aber wir wissen, dass er durchaus sehr schwere Zeiten erlebte. Mir ist dann nochmal so bewusst geworden, was David eigentlich alles durchgemacht hat und was ihn wohl auch geprägt hat. David wurde ja zum König gesalbt und dann war nicht sein nächster Weg zum Thron, sondern es war ein sehr, sehr langer Weg. Unter anderem wurde er, man schätzt, ungefähr 10 Jahre von König Saul verfolgt. 10 Jahre, ja. Lebte er in irgendwelchen Höhlen, hat dann natürlich irgendwie Leute um sich gesammelt. Er hatte aber auch ständige Angst um sein Leben. Weil der König Saul, der wollte eben nicht nur ein bisschen schaden, sondern er wollte ihn töten. So, und ich denke, das hat David sehr stark geprägt. Wenn du 10 Jahre was durchgängig erlebst, dann prägt dich das. Aber gerade in diesen Schwierigkeiten hat er, glaube ich, Gott erlebt, wie es sonst nie möglich gewesen wäre. Gottes Schutz, sein Durchtragen, seine Gegenwart und seinen Frieden. So, und so betet er, und diesen Vers wollen wir jetzt nochmal lesen auf Folie 7. Und diese Predigt soll sich hauptsächlich um diesen ersten Vers drehen. Der Herr, jetzt dürft ihr mitbeten oder mitsagen, mitsprechen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Der Herr ist mein Licht. Wir haben einen Heizungskeller, da ist ziemlich dunkel. Ist bei euch bestimmt auch so, weil meistens sind die ja im Keller und da gibt es nicht so viele Fenster. Auf jeden Fall ist unser Heizungskeller auch so ein Durchgangszimmer, ein Durchgangsraum zu unserem Garten, weil wir können durch den Heizungskeller in den Garten gehen. Und ich komme immer wieder in die Versuchung, weil ich denke, ja, ich will da nur noch schnell durchgehen, das Licht nicht anzuschalten, weil ich denke, ich werde den Weg schon finden. Ich bin da schon so oft durchgegangen. Aber tatsächlich, in den meisten Fällen besinne ich mich und mache das Licht doch an, weil wenn ich es versucht habe, habe ich mir meistens sehr viele blaue Flecken geholt, weil ich so ein bisschen um die Ecken rum musste. Licht ist so gut, oder? Es ist echt gut, dass wir Licht haben, vor allem an Orten, wo es sonst dunkel ist. Durch Licht können wir sehen. Wir können natürlich unser Umfeld erkennen. Wir tappen wortwörtlich nicht im Dunkeln, sondern wir sehen, wo unser nächster sicherer Schritt ist. Und nur durch Licht können wir auch Gefahren erkennen. Können eben sehen, was da steht und nicht dagegen laufen. Wir können auch Gefahren einschätzen, weil wir es eben sehen. Und durch Licht können wir auch schöne Dinge sehen. Ich höre immer wieder den Ausspruch, vielleicht hast du das selber schon gesagt oder gedacht, in unserer Welt wird es immer dunkler. Ich glaube, wir können alle nachvollziehen, warum man das sagt. Was geschieht, es macht die Welt dunkler. Und das kann man durchaus so sehen, man kann es erkennen, man kann es auch so empfinden. Aber das Gute ist, da wo es dunkel ist, da scheint das Licht umso heller. Wenn du in einem ganz stockdunklen Raum bist und da macht einer nur so ein kleines Streichholz an, das ist mega hell und das erleuchtet den ganzen Raum. Da, wo es dunkel ist, hat das Licht eine ganz andere Leuchtkraft, auch eine andere Anziehungskraft. Im Johannesevangelium, da finden wir einen Vers, der von Jesus selbst spricht. In Folie 8 lesen wir, auf Folie 8 genau, in Johannes 1, Verse 4 und 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus sagt selber von sich, er ist das Licht der Welt. Und sein Licht, er selbst, kann von keiner Finsternis, die auf dieser Welt ist, ergriffen werden. Jesus wird sein Reich bauen, egal wie dunkel es hier ist. Jesus wird letztendlich über allem stehen, egal wie dunkel, egal was noch passieren wird. Und es gibt mir so eine Freude und so eine Sicherheit, weil ich weiß, Jesus ist an meiner Seite. Und er wird triumphieren über jede Dunkelheit. Ich glaube auch, je dunkler es wird, desto mehr wird offenbar, was uns wirklich zuverlässig Orientierung gibt. Da, wo Stürme sind, wo Dunkelheit ist, vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, dann zeigt sich, ob unser Glaube, den wir bisher hatten, ob der wirklich trägt. Da zeigt sich auch, wie groß unser Vertrauen ist. Weil es ist so mega einfach, Gott zu vertrauen, wenn alles easy peasy läuft. Dann ist es echt einfach. Aber wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wenn es dunkel wird, wenn es schwierig wird, dann zeigt sich, wie groß unser Vertrauen ist oder ob da noch Wachstumspotenzial da ist. Und ich merke immer, es gibt noch Wachstumspotenzial. Immer wieder merke ich das. Ich habe, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, habe ich auch gebetet, ob Gott mir irgendwelche Bilder geben möchte oder Beispiele. Und ich hatte ein inneres Bild so vor mir, wie Menschen rumgelaufen sind und jeder von ihnen hatte so eine Taschenlampe in der Hand. Und es ist irgendwie komisch, ja? Es war halt so auch hell und sie sind so mit der Taschenlampe rumgelaufen. Und aber als ich näher geschaut habe, waren die Taschenlampen, die haben gar nicht funktioniert. Die waren kaputt oder nicht an. Und es war irgendwie auch kein Problem, bis es dunkel wurde. Und plötzlich hat sich gezeigt, das bringt mir gar nichts. Das, was ich in der Hand habe, wo ich dachte, das gibt mir Sicherheit. Das zeigt mir den Weg. Wo will ich das machen? Aber je dunkler es wird, desto mehr zeigt sich, dass diese Sicherheit ein Trug ist. Wenn aber Gott unser Licht ist, dann haben wir eine Zuverlässigkeit und eine Treue, die von nichts und niemandem übertroffen werden kann. Je dunkler es wird, desto mehr wird offenbar, was wirklich Sicherheit gibt. Und ich sage es auch nochmal, Licht hat, glaube ich, in der Dunkelheit eine andere Anziehungskraft. Ich glaube, gerade in Zeiten, wo die Welt viel Dunkelheit erlebt, ist es die Chance, dass mehr und mehr Menschen zu dem Licht gezogen werden. Und ich spinne den Gedanken noch ein bisschen weiter, oder ich spinne ihn nicht weiter, ich führe ihn noch ein bisschen weiter. Jesus sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Wie cool, oder? So, lass uns nicht nur voller Ängste und Fragen in die Zukunft schauen, wie soll sich das noch entwickeln, sondern auch voller Hoffnung, dass Gottes Licht noch mehr strahlen wird dadurch. Gott ist mein Licht und er ist mein Heil. Er ist mein Heil. Heil bedeutet auch Rettung. Vielleicht steht es bei euch in der Bibel auch drin, je nachdem, was für eine Übersetzung du hast. Meine Rettung, er ist meine Rettung. Dieses Wort Heil oder Rettung, das haben Menschen benutzt, wenn sie von einem Helden gesprochen haben. Ein Held, der gekommen ist und sie befreit hat, der Rettung gebracht hat, der alle Feinde beseitigt hat. Und David hatte das auch so erlebt. In einem Liedtext war das, glaube ich, auch drin, mit diesem Helden, dass Gott unser Held ist. Und David hatte das ganz praktisch erlebt, dass Gott ihn rausboxt aus Situationen, dass er der Held ist. In Folie 9, das finde ich auch ganz interessant, ich finde es ja immer interessant, wie Bibelstellen miteinander verknüpft sind. In Psalm 27, da sagt der David, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen. Tatsächlich hatte David ja einen Feind, der ihm gedroht hat, sein Fleisch anderen Vögeln und Tieren zu verfüttern. Vielleicht hatte er diesen Gedanken in seinem Kopf, als er den Psalm geschrieben hat. Und zwar Goliath. Goliath hat ihm damit gedroht. Und David erinnert sich daran, was Gott dann getan hat. Er hat ihn nämlich rausgeholt. Und David wusste, nicht er war der Held, der Goliath niedergestreckt hat, sondern Gott war es, der es getan hat. Und das ist ja nur eine Geschichte in Davids Leben. Wir lesen von vielen in der Bibel und ich frage mich, vielleicht sind ja noch viel, viel mehr passiert, die da gar nicht drinsteht. David erinnert sich in seinem Gebet daran, dass Gott ihm nie im Stich gelassen hat. Niemals. Und das sagt er voller Glauben, selbst wenn nicht alles schön war. Selbst wenn nicht alles gut gelaufen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass darin eine Kraft liegt. Seit einiger Zeit versuche ich mich immer selber daran zu erinnern. Wenn ich irgendeine Aufgabe habe und denke, oh je, wie soll ich das jetzt schaffen diese Woche? Oder irgendeine Herausforderung, dann erinnere ich mich daran und sage mir, Gott, du hast mich noch nie im Stich gelassen. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Dann wirst du doch jetzt auch nicht tun. Und das stärkt meinen Glauben, das stärkt mein Vertrauen. Ich liebe das Lied, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben war Gott treu. Das heißt nicht, alles war gut. Und es war immer nur alles schön, das nicht. Aber rückblickend kann man doch immer wieder sagen, Gott, du warst treu. Und deswegen wirst du es auch jetzt sein. Weiter dürfen wir das Wort Heil umfassender auch verstehen. Vor allem im Lichte des Neuen Testamentes. Ne? Heil bedeutet nicht nur, dass Gott unser Held ist im Alltag, der uns hilft, aus aktuellen Situationen rauszukommen, sondern er ist uns Heiler auch über unser jetziges Leben hinaus, für die Ewigkeit. Und wenn ich die Psalmen lese, bin ich immer wieder darüber erstaunt, wie vorausschauend, wie prophetisch sie auf etwas hinweisen, was in dem Fall David ja gar nicht wusste. Vielleicht hat er es erahnt. Ne, also so, aber er wusste es nicht und trotzdem spricht er diese Dinge aus. Ewiges Heil. Ewige Rettung und das durch Jesus. Jesus macht in seinen Worten ja sehr klar, dass nur in ihm Heil zu finden ist. Das ist das, wo viele mit zu kämpfen haben, dass Jesus diesen Absolutheitsanspruch hat. Ganz, ganz bekannt dazu ist Johannes 14, Vers 6 ist es, glaube ich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur bei mir ist dieses Heil zu finden. In der damaligen Kultur, wenn wir jetzt wieder zurückschalten auf David, da gab es ja auch viele Religionen, da gab es auch viele Kulte, da gab es auch viele Götter, zu denen gebetet wurden. Und tatsächlich ist dieser Gedanke auch in dem Psalm mal wieder aufgetaucht. Im Psalm 115 und Psalm 135 finden wir genau den gleichen Vers, auch total interessant. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Diese Götzen sehen vielversprechend aus. Die haben Münder, die haben Augen. Es scheint so, als könnten sie helfen, aber sie können es nicht. Sie sind tot, sie können nichts bewirken. Sie bewirken kein Heil, keine Rettung und sie bringen auch kein Licht. Und auch wenn das Volk Israel diese Verse immer gebetet hat in ihren Gottesdiensten, haben sie selber sich auch immer wieder diesen Götzen zugewandt und haben Gott verlassen. Jetzt denkst du, Mensch, Anna, was hast du denn jetzt von den Götzen? Das machen wir ja nicht mehr. Das gibt's hier doch auch nicht mehr. Wir beten ja keine Statuen an. So, wir haben keinen Buddha bei uns zu Hause stehen. Wenn das heißt, tun weg. Aber dahinter steht ein Bild für alle Dinge, die uns scheinbar Sicherheit und Rettung geben, die uns Halt geben, die uns Frieden geben. Und manchmal sind wir das sogar selbst, vielleicht gar nicht andere Dinge, sondern wir selbst, wo wir denken, oh, das kann ich doch. Oder Mensch, bin ich schlau, das ist mein Intellekt. Oder meine Erfahrung, die ich schon gesammelt habe. Ich schaffe das schon selbst. Solange ich mir helfen kann, da helfe ich mir und dann wende ich mich an Gott. Wir vertrauen sehr oft auf Dinge, auf Situationen, auf Umstände, vielleicht auch auf Menschen, anstatt auf Gott. Und die Frage ist für mich immer, was hat für mich Priorität? Weil natürlich vertrauen wir auch anderen Menschen. Ne, versteht mich nicht falsch. Ist ja auch wichtig. Aber so, was ist so das Oberste? Was, wenn das wegfallen würde, wird alles andere in sich zusammenstürzen. Und ein Satz, der uns hilft, dem auf die Spur zu kommen, den habe ich letzte Woche gehört, tatsächlich von einem Pfarrer aus diesem Ort. Mehr sage ich nicht. Und zwar hat er gesagt, und das hat mich so angesprochen, wenn mir ... genommen werden würde, würde es mich in Angst versetzen. Wenn mir meine Arbeitsstelle genommen werden würde, dann würde ich nicht mehr sagen, vor wem soll ich mich fürchten, sondern würde ich mich fürchten. So. Naja, und es können verschiedene Dinge sein, aber sie können so ein bisschen darauf hinweisen, was mir eigentlich meine Sicherheit gibt. So. Wir brauchen Geld, um Sicherheit zu haben. Aber die Frage ist so, was steht ganz oben? Wer sitzt auf dem Thron? Und das können, wie gesagt, unterschiedliche Dinge sein. Mein Job, mein Haus, meine Arbeitskraft, mein Ansehen. So, wenn ich gar nichts mehr könnte, dann wäre ich der absolute Versager. Ne, mein Wissen. Aber letztendlich, David spricht es ja aus, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn ich Gott an meiner Seite habe, dann muss ich keine Angst haben. Und glaub mir, David hat trotzdem darum oft gekämpft, dass er Angst hatte. Aber er hat sich das immer wieder zugesprochen, damit sein Glaube gestärkt worden ist. In der Vorbereitung hatte ich noch ein anderes Bild, das möchte ich auch noch teilen mit euch. Ich gebe es euch einfach weiter. Man soll sowieso alles prüfen, gell? Also da war eine Person, die war in ihrer Wohnung und irgendwie ist passiert, ist so ein kleines Feuer ausgebrochen am Herd oder wie auch immer. Und die Person hat zuerst gedacht, ah ja, das schaffe ich schon. Das kann ich, also ich muss da jetzt nicht die Feuerwehr rufen. Und hat versucht, das Feuer zu löschen. Aber tatsächlich hat die Person es nicht geschafft, sondern das Feuer ist immer größer geworden und an anderen Stellen ist auch noch das Feuer ausgebrochen. Aber die Person hat immer noch gedacht, nee, ich schaffe das schon. Ich bin selber stark. So, ich krieg das hin. Und ich dachte so, hey, verlass das Haus, ruf die Feuerwehr an. Ja, du schaffst das nicht. Das wäre das Beste gewesen. Und mir war das so, als wenn dieses Bild bedeutet, für eine Person oder mehrere, warte nicht auf den Moment, wo nichts mehr zu retten ist, sondern wende dich einfach gleich dem wahren Retter zu. Auch wenn das Feuer klein ist oder auch wenn es größer ist. Ja, wir rufen nicht die Feuerwehr, wir rufen Jesus. Und er ist der wahre Retter, er ist dem, den du vertrauen kannst. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Das ist dieses Dritte, was David dann betet. Er ist unsere Lebenszuflucht. Lebenszuflucht bedeutet auch Bergfestung. Bergfestung. David wusste, wie stark und wie unüberwindbar eine Bergfestung sein konnte. Zum einen, weil er selber Städte einnahm, die diese Bergfestung hatten. Und zum anderen, weil er auch selber Städte ausbaute, damit sie so eine Bergfestung hatten. Ich habe gelesen, in Israel wurde eine Befestigungsanlage ausgegraben. Die hatten Mauern, die 13 Meter dick waren. Das ist echt schon ganz schön dick, oder? 13 Meter. Also David wusste, was diese Bergfestungen konnten und wusste von ihren Vorteilen, von ihrer Sicherheit, von ihrem Schutz. Aber tatsächlich, indem David es betet, du bist meine Bergfestung, der wusste, hey, ich kann die größte Mauer haben, letztendlich brauche ich Gott. Er gibt mir den wahren Schutz. Ich brauche ihn. Auch wenn er selbstverständlich sich auch rein praktisch um die Sicherheit seiner Städte kümmerte. Ne? Das heißt nicht, oh ja, ich brauche gar nichts mehr, Gott wird mich schon retten. So war David auch nicht. Aber er wusste letztendlich, das, was ich wirklich brauche, ist Gott, weil er ist meines Lebens Zuflucht. Und weil er wusste, dass nur Gott sein wahres Licht ist, sein wahres Heil, seine wahre Lebenszuflucht, lesen wir jetzt noch von einem anderen Gebet. Und das möchte ich am Schluss noch mit euch anschauen, weil wir das lesen wir auch in diesem Psalm, was Davids größter Wunsch war. Ich habe mich so gefragt, was könnte ich mir denn jetzt vorstellen, wenn ich den Psalm nicht schon kennen würde, was Davids größter Wunsch war. Also wenn man sich vorstellt, er wurde jahrelang verfolgt. Er hat Bedrängnis erlebt. Was könnte denn sein größter Wunsch dann sein? Also zum Beispiel, dass die Verfolgung aufhört, oder? Das wäre doch ein guter Wunsch. Ja? Aber tatsächlich war das nicht Davids größtes Verlangen. Sein Verlangen war nicht, dass alle seine Probleme plötzlich verschwinden. Könnte doch auch sagen, eins wünsche ich mir so sehr, dass alle meine Probleme verschwinden. Würde ich auch nehmen. Ja, es war auch nicht, schenk mir ein Leben, wo ich nur Gesundheit erlebe. Ein langes Leben. Oder schenk mir die Rache an meinen Feinden. Das betet David auch ab und zu mal. Aber die Frage ist schon, was ist sein größter Wunsch? Folie 12. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist Davids größter Wunsch, hä? Ich finde, der klingt auch so schön fromm. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das mein größter Wunsch? Kann man sich ja mal fragen. Und ich finde es auch gut, wenn man sich das ehrlich fragt, weil also Gott ist ja von meiner Antwort nicht überrascht. Was? Wie kannst du nur? Gott weiß das ja viel besser als ich. So, also darf ich ja auch mit Gott darüber reden, ob das auch wirklich mein größter Wunsch ist. Ich weiß, dass David in der Bibel bezeichnet wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann denke ich, oh, wäre das cool, wenn es heißen würde, Anna ist eine Frau nach dem Herzen Gottes. Das wäre cool, oder? Also für mich ja, für euch auch. Ich glaube, dass dieser Wunsch unter anderem ihn dafür auszeichnete. Seine Sehnsucht galt in erster Linie Gott allein. Und selbstverständlich hatte er auch andere Bitten und Wünsche. Das lesen wir ja auch in diesem Psalm. Aber in diesem Wunsch steckt dieses Gebet drin, selbst wenn du mir das alles nicht gibst, dann möchte ich doch dich sehen. Und dich anschauen, mit dir zusammen sein, alle Tage meines Lebens. Selbst wenn du mir meine Herzenswünsche nicht erfüllst, du mich nicht rettest von meinen Feinden und mir jetzt nicht den Schutz gibst oder wie auch immer, selbst dann bleibe ich bei dir. Weil du bist mein Licht und mein Heil, zu wem sollte ich denn gehen? Durch dieses Gebet spürt man, finde ich, Davids Hingabe und Liebe so zu Gott. Und dann wünsche ich mir für mich, ja, ich möchte auch so eine Liebe zu Gott haben. Ich möchte auch so hingegeben sein. Und ich bin so froh und dankbar dafür, dass Gott so voll Gnade und Geduld ist mit mir. Weil wenn ich mich ehrlich reflektiere, weiß ich, das ist nicht zu jedem Zeitpunkt meines Lebens so, dass das mein größter Wunsch ist. Aber wie gut ist es, dass ich auch beten darf, Herr, ich möchte mehr Sehnsucht haben nach dir. Und du bist der König meines Lebens, du bist der Herr meines Lebens. Ich möchte es in jedem Moment, egal was ist, wirklich aussprechen und beten, du bist es, Herr. Selbst wenn mir alles genommen wird, Herr, du bist mein Gott. Ich möchte dich sehen. Durch dieses Gebet spürt man Davids oberste Priorität. Und wahrscheinlich hat er es auch nicht immer so gespürt. Er war ja auch nur ein Mensch, gell? Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen, Wochen, ein Lied gehört, das kannte ich noch nicht, von der Band Casting Crowns. Ich weiß nicht, ist eine christliche Band. Und da gibt es so eine Stelle in dem Lied und die hat mich so angesprochen, die hat mich irgendwie so berührt und die passt so da rein. Ich habe einmal die Folie 13, genau, da hieß es: More than comfort, we need the King. More than gifts, we need the giver. More than blessings, we need your presence. More than healing, we need the healer. Ich hatte es so getoucht. Ich übersetze mal für die nicht so gut Englisch können. Ich kann es übrigens auch nicht gut. Also, mehr als jeden Trost, wir brauchen den König. Mehr als alle Gaben brauchen wir den Geber. Mehr als den Segen brauchen wir deine Gegenwart. Mehr als Heilung brauchen wir den Heiler. Natürlich ist Trost und die Gaben und der Segen und die Heilung, das ist auch gut. Aber es geht so um die Ausrichtung, wer dahinter steckt. Wir betonen immer wieder, auch besonders die Freikirchen vielleicht, die Beziehung, die wir zu Gott haben, so die ganz persönliche. Aber lass uns auch daran festhalten. Es ist wirklich eine Beziehung mit einem Gegenüber und nicht nur jemanden, der uns was gibt. Sondern da ist eine Person dahinter, den wir immer mehr erkennen und anschauen können. Gott sehnt sich nach dieser persönlichen und nahen Begegnung mit uns. So, nach was sehen wir uns in unserem Leben? Ich möchte am Ende meiner Predigt uns vielleicht einen kurzen Moment der Stille geben. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest, nicht für meine Worte, die ich gesagt habe. Also, ne, da kann was Gutes dabei gewesen sein oder auch, wo du dachtest, hä? Sondern, dass du dein Herz öffnest für Gott, was er dir sagen möchte. Und ich möchte diese Zeit der Stille dann abschließen mit einem Gebet. Herr, ich weiß, dass bei dir nur wahres Licht ist und wahres Heil und dass du unseres Lebens Zuflucht bist. Herr, und deswegen bete ich, dass unsere Sehnsucht dir gilt, dass wir uns nach dir sehnen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Ich danke dir, dass du jeden kennst, dass du weißt, wo jeder sich gerade befindet, was er gerade durchmacht, was gerade für ihn dran ist. Und ich danke dir so sehr, dass du jedem persönlich begegnen möchtest, hier in diesem Gottesdienst, aber auch natürlich weit darüber hinaus. Danke, dass du so voll Gnade bist und Liebe zu uns, Herr. Herr, dass deine Sehnsucht auch uns gilt, dass du dich nach uns sehnst. Herr, und so geben wir uns dir immer wieder neu hin und möchten dich bitten, dass du unsere Sehnsucht stärkst und dass du uns immer wieder neu zeigst, auf welchem Fundament wir stehen und dass du fest bist, dass du treu bist, dass du dich nicht veränderst, dass wir dir vertrauen können. Dafür danke ich dir. Amen.